Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen recht schönen guten Morgen, verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie aufs Herzlichste. Mein Name ist Wolfgang Katzer. Ich komme, wie Sie sicher hören, aus Österreich, aus Wien. Und es freut mich, dass Sie so zu morgendlicher Stunde hier zu mir hergefunden haben. Ich sitze heute hier als Schriftsteller, als Autor vor Ihnen. War das aber nicht immer. Ich war in frühen Jahren, viele Jahre lang Jazzpianist, Musiker überhaupt und habe dann einen Kollegen kennengelernt, der um 2 Kopf kleiner war als ich und auch Pianist war. Und mit dem zusammen habe ich ein Musikkomiker-Duo gegründet. Wir nannten uns Muckenstrunz und Barmschabel, total verrückt, und sind damit durch Österreich und Deutschland getourt. Ja, und als mein Kollege vor 6 Jahren gestorben ist, habe ich dann das zu meinem Hauptberuf gemacht, was bis dato meine große Leidenschaft war, nämlich das Schreiben. Ich begann mit Lyrik, bin dann auf Prosa umgestiegen langsam und habe mich dann in Romanschreiben auch versucht. Einige für die Tischlade, und das ist immer ganz gut, weil man muss ja das Lernen, das Handwerk des Schreibens, alle glauben, wenn man schreiben kann, kann man schreiben, das ist aber nicht der Fall. Ja, und schließlich habe ich dann einige Romane wirklich rausgebracht, mit großem Erfolg, Gott sei Dank. Und jetzt ist mein letztes Buch erschienen, deswegen bin ich heute da. Da haben wir es, so schaut es aus. Die Sonne der Maulwürfe. Ein, wie soll ich sagen, nicht alltäglicher Roman. Es ist eine Buchüberschreibung. Was das heißt, werde ich versuchen, Ihnen später dann zu erklären. Es ist eine Rahmenhandlung. Ein Teil spielt in Österreich, in Wien, in einer betreuten Wohnung. Und ein Großteil von diesem Buch in der damaligen DDR. Es ist eine Fluchtgeschichte. Und im Pressetext haben wir stehen, eine Geschichte, wie es nur das Leben schreiben kann, brutal und zärtlich zugleich. Eine Fluchtgeschichte, eine Flucht aus der DDR. Und es ist kein Zufall, dass dieses Buch gerade jetzt erscheint, so viele Jahre nach dem Fall der Mauer. Ich möchte die heutigen Fluchtbewegungen nicht direkt mit denen aus der damaligen DDR vergleichen. Es herrschte damals kein Krieg wie heute in Syrien, keine Hungersnot wie heute in Großteil von Afrika. Aber die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, die ist zeitlos. Es geht in diesem Buch auch nicht, auch wenn es vielleicht vordergründig betrachtet zu erscheinen mag, um ein leerer lempelhaftes Aufrechnen und Aufzählen der Untaten eines Regimes, das vielleicht nicht gerechtfertigt da war. Es zeigt vielmehr in aller Härte und manchmal sogar, möchte ich fast sagen, pornografischer Brutalität, Saat und Ernte von Gewalt. Es ist ein Buch von Menschen für Menschen, habe ich es genannt. Es ging in diesem Roman viele Gespräche mit Betroffenen voraus und auch über ein Jahr lang Recherche, damit ich da als Ösi, als Österreicher und nicht Native Speaker der DDR kein Blödsinn schreibe, der dann nicht stimmt. Und ich hoffe in aller Ehrfurcht vor all den DDR-Autoren, die dieses Thema behandelt haben und beschrieben haben, hier keine Fehler begangen zu haben. Ja, es begann eigentlich schon vor über 40 Jahren. Ich habe damals studiert, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie und habe, um ein Studium zu finanzieren, in der Nacht Klavier gespielt als Barpianist. Und da stand immer wieder ein junger Mann neben mir und hat mir zugehört. Und wir waren da befreundet und ich habe es Jahre später erfahren, was der von Beruf war. Der war Fluchthelfer. Aber nicht so wie heute die verbrecherischen Fluchthelfer, die Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Nee, ganz im Gegenteil. Der hat Menschen aus der DDR über Ungarn über die Grenze nach Österreich gebracht. Sie wissen ja sicher, man durfte in der DDR nicht Urlaub machen, wo man wollte. Es gingen nur die sozialistischen Länder wie Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechoslowakei und eben auch Ungarn. Und mein Wiener Freund hat in Wien ein Pärchen organisiert, ein junges Paar, ein altes Auto. Und dieses junge Paar fuhr mit diesem Auto immer wieder über die Grenze nach Ungarn auf einen offiziellen Wochenendausflug. Das ging ja von Österreich aus. Und dort haben sie das Auto im Rückwärtsgang dermaßen an einen Baum gestellt oder an eine Mauer, dass es fahruntüchtig wurde. Und dann kam mein Freund aus Wien mit einem großen Abschleppwagen, offiziell ein Dienst zum Abschleppen von Autos, und hat dieses Auto, das Wrack, über die Grenze nach Österreich zurückgebracht. Und im Kofferraum eingeschweißt waren Menschen. So, dass der Deckel offiziell nicht aufging, weil er verzogen war. Und als ich später in der DDR und überhaupt in Deutschland unterwegs war als Musikkomiker, habe ich genau diese Geschichte von der anderen Seite erlebt. Dazu muss man noch sagen, ich war vorher noch öfters mit meinem Kollegen engagiert in Stuttgart, am Killesberg hieß das, war ein großes Varieté-Theater. Und da kamen wir erstmal zusammen mit DDR-Zirkusleuten. War sehr interessant, die kennenzulernen. Die waren damals wirklich angesehen. Das hat mich sehr gefreut, in Österreich nämlich gar nicht. Und auch mit Musikern, die kamen oft mit großen Caravans angefahren und kauften Studiotechnik in Österreich oder in Deutschland, im Westen, um es wieder zurückzunehmen zu sich nach Hause. Und dann waren wir in der DDR selbst engagiert, wir zwei, als Musikertour und als Komikertour. Die größte Fernsehshow meines Lebens habe ich dort erlebt. Kessel Buntes hieß diese Sendung, sicher kennen einige von Ihnen diese Sendung. War für uns Österreicher vergleichbar damals mit Kuhlenkampf oder später mit Gottschalk, Samstagabendsendung. Nur viel größer, hat man uns gesagt, da hängt die ganze kommunistische Welt zusammen, von Kuba bis Vietnam. 210 Zuschauer, muss man rechnen, im Schnitt, war ein komisches Gefühl, auf die Bühne zu gehen. Ja, und dann waren wir auch in Cottbus zum Beispiel, haben dort dreimal die Stadthalle gefüllt, obwohl uns kein Mensch gekannt hat, aber wir waren aus dem Westen, das war faszinierend. Und natürlich lernt man da Musiker kennen, Kollegen, und sitzt die 8 Stunden lang mit denen dann zusammen. Und das Interessante war, plötzlich erzählt mir einer, dass sein Bruder sich eingeschweißt in einen Autowrack über die Grenze von Ungarn nach Österreich transportieren hat lassen. War genau diese Geschichte. Aber das war eine sehr dramatische Flucht, eine sehr tragische Flucht auch. Und aus der habe ich dieses Buch gemacht. Die Personen sind natürlich frei erfunden, klar, aber die Handlung ist fast punktgenau so wirklich gewesen. Es ist eigentlich ein sehr authentischer Roman. Ich muss nur kurz dazu sagen, ich habe einen persönlichen Bezug zu Fluchterscheinungen jeder Art. Meine eigene Mutter ist in der Vorkriegs- und in der Kriegszeit in Berlin aufgewachsen, in Neukölln. Und ihr Großvater, mein Urgroßvater, war ein Zirkusmann, der hat eine Lilliputaner-Gruppe gehabt. Und die sind durch die Lande gezogen, haben sogar im Café Wintergarten, Rete Wintergarten in Berlin, Auftritte gehabt. War damals ganz tolles Renommee. Aber wie Hitler kam, war es aus, weil das war ja unwertes Leben, haben flüchten müssen nach Amerika. Meine Mutter selbst wurde auch ausgebombt, auch flüchten müssen. Mein späterer Schwiegervater kam aus einem anderen System, aus dem Tito-Jugoslawien, hat sich dort einer demokratischen Bewegung angeschlossen, wurde denunziert, auf eine Gefangeneninsel für politische Gefangene gebracht, Goliotok, sehr vergleichbar mit Solzhenitsyns Gulag. Und als er dort freikam, ist er nach Österreich geflüchtet. Gleich zweimal war er zurückgeschickt worden, das erste Mal und so weiter und so weiter. So, aber jetzt zu meinem Buch selbst. Hauptprotagonist heißt Raimund Renker, der ist 40 Jahre alt, groß, raucht wie ein Schlot, ist ein Lebemann der Sonderklasse, er ist Musiker, er als Trompeter, hat eine Gruppe von 10 Mann und einer Sängerin, fährt damit durch die Lande und ist sehr berühmt, ist wirklich ein Promi der Sonderklasse, weil er hat nämlich eine der DDR-Parteihymnen komponiert und geschrieben, den Text auch. Und die müssen die Kinder in der Volksschule bereits lernen, außerdem tritt er in sämtlichen Fernsehshows, die es gibt, eben Kessel Buntes und so alles auf, ist ein sehr populärer Mann, ein Promi und ein Privilegierter, weiß das auch und nützt das weidlich aus. Dann gibt es eine Frau, eine junge Frau, die heißt Yvonne, die lebt in Dresden und ist dort Floristin, arbeitet in einem kleinen Blumengeschäft. Und die beiden lernen sich kennen bei einer Musikveranstaltung und es wird eine Beziehung draus, aber eine sehr problematische, weil Raimund Renker ist verheiratet. Außerdem hat er, um in der Seemannssprache zu sprechen, in jedem Hafen ein Liebchen sitzen. Ja, und da gibt es noch einen interessanten Mann, der für das, was ich Ihnen vorlesen werde, wichtig ist, Del Feininger. Herr Feininger, der ist Musikproduzent, sehr wohlhabender Mann, hat eine Datscha an der Ostsee, ein Riesenhaus in Berlin mit Tonstudio, übrigens Renker auch. Ja, und er fährt immer wieder in den Westen hinüber, Studiotechnik einzukaufen. Und dann nimmt er Raimund Renker mit, und zwar aus einem bestimmten Grund, weil Renker ist ein Promi und an der Grenze ein Promi drin zu haben, ist immer gut, weil die Zöllner sich darum reißen, sie wollen alle Autogramme von ihm haben und winken viel leichter durch, als das ohne dem ginge. So, jetzt möchte ich Ihnen einmal direkt etwas vorlesen, beziehungsweise in den Roman einsteigen. Stellen Sie sich vor, Berlin, Renkers Haus, sein Tonstudio, 4 Uhr früh. Alles schläft, es läutet. Stasi steht vor der Tür, Staatssicherheitsdienst, räumt Renkers Tonstudio so gut wie aus, schleppt alles weg, ohne Angabe von Gründen. Nehmen ihn gefangen, auch ohne Angabe von Gründen, schleppen ihn. in einem Lieferfahrzeug nach Hohenschönhausen. Kennen Sie sicher das berüchtigte Staatsgefängnis, eines dieser in Berlin. Diese Lieferwägen, in denen die Gefangenen transportiert wurden, waren meistens getarnt als Bäckereifahrzeuge. Man konnte von drin nicht raussehen, von draußen nicht reinsehen. Und die Gefangenen wurden erst im Gebäude selbst wieder ausgeladen, im Gefängnis, wussten daher oft gar nicht, wo sie sind. Und das blieb oft wochenlang so. Ja, jetzt werde ich Ihnen das erste Verhör Renkers vorlesen. Dazu muss ich noch einige Worte erwähnen und dann lese ich endlich mal was vor. Zu der vorhin erwähnten Buchüberschreibung, die dieses Buch ist. Eine Buchüberschreibung, wie soll ich das erklären? Ich war als junger Mann immer in der Verlegenheit, ich wusste nicht, was ich werden soll. Ich wollte Musiker werden, Maler werden und Schriftsteller werden. Und das Problem war, ist bis heute, und ich versuche bis heute meine drei Professionsmöglichkeiten zu vereinen. Die Malerei blieb ein bisschen auf der Strecke, aber ich habe interessante Leute kennengelernt. Zum Beispiel Arnulf Rainer, weiß ob Sie ihn kennen, der ist in Österreich sehr bekannt. Ein Maler, der berühmt wurde durch Bildübermalungen. Der hat Bilder übermalt. Laut eigenen Worten dafür, um den wahren, den reinen Bildzustand wiederherzustellen. Und als ich diese Geschichte anging, habe ich mir überlegt, wenn ein Maler Bilder übermalen kann, dann möchte ich als Autor Bücher überschreiben. Welches Buch passt am besten dazu oder gar nicht, besser gesagt? Und bin auf das Matthäus-Evangelium gekommen. Aus mehreren Gründen. Einer der Gründe war, weil es literarisch unheimlich wuchtvoll ist. Und die andere Seite ist, weil ja in der DDR hat man immer versucht, von staatlicher Seite Religion zu verhindern. Und es ist aber, es geht mir in diesem Buch und dieser Wertung und in dieser Konstellation überhaupt nicht um Wertung oder Vergleich der handelnden Personen meines Romans mit der Matthäus-Passion, sondern es geht eigentlich um Hoffnung und auf der anderen Seite die ihr entgegengesetzte Gewalt. Und in beiden Büchern gibt es das. Und ich habe aber das Buch nicht überschrieben, weil das kann man nicht wie ein Bild übermalen, aber ich habe es interpoliert dazwischen geschrieben. 5 Zeilen von da, 3 Zeilen von dort, rein zufällig. 10 von da, 12 von dort. Und diese beiden Geschichten laufen parallel zueinander. Ich weiß nicht, ob man das von der Weiten sieht. Es ist zweifärbig geschrieben. Es ist kursiv und rot gedruckt, was die Bibelstellen anbelangt. Und natürlich, wenn man es liest, kann man es überspringen, die Bibelstellen. Man kann das Buch netto lesen sozusagen oder brutto mit den Bibelstellen. Dann haben Sie beides. Und ich werde es versuchen, Ihnen mal ohne Bibelstellen diese Stelle vorzulesen, die erste. Also sozusagen netto. Das erste Verhör Renkers als Gefangener in Berlin, Hohenschönhausen. Als die Tür geöffnet wurde, hockte Renker zusammengekauert auf dem Stuhl. Kommen Sie! Er richtete sich auf, benommen, die Umrisse des Schließers vor sich. Endlich, murmelte er, schielte auf den Beamten, Aufklärung, Missverständnis, das alles musste doch kommen. Gehen Sie endlich! Renker nickte, erhob sich, taumelte steife Beine, die nackten Füße auf dem kalten Boden, wurde durch die Tür gestoßen, den Gang entlang. Gittertür. Gänge mit Därme des aufgeblasenen Leibs aus Beton, immer wieder Gittersperren, Stiegen, ausschließlich künstliches Licht, keine Öffnung nach draußen. Was ist draußen? In einem fensterlosen, kahlen Raum ein Tisch, Aschenbecher, 2 Stühle an gegenüberliegenden Seiten. Setzen Sie sich. Und Renker nahm Platz, war erschöpft, als wäre er 1000 Meter gelaufen. Der Schließer verließ den Raum, es war völlig still. Renker hatte die Zeit verloren. Abend, Nacht, einerlei, müde war, hatte Mühe, wach zu bleiben, rieb sein Gesicht in den Händen. Lange Zeit nichts. Dann hörte er, wie hinter ihm die Tür geöffnet, wieder geschlossen wurde. Schritte. Ein Mann ging an ihm vorbei, setzte sich ihm gegenüber. Etwas jünger als Renker, glattes Haar nach hinten gekämmt, helle Augen, seltsam breite Lippen, dünner, dunkler Pulli. Kurze Zigarette im Mundwinkel, legte einen Stapel Papiere vor sich auf den Tisch. Ich verlange, endlich freigelassen zu werden, hörte Renker seine eigene heisere Stimme, starrte auf die Zigarette. Sie sind ab jetzt Nummer 711, ging der Mann gegenüber nicht drauf ein. Merken Sie sich. Renker zögerte. Was heißt, zog er die Augenbrauen hoch, 711? 711, wiederholte der Mann ausdruckslos. Wie lange kennen Sie schon Feininger? Belangloser Gesprächston, lässig einen Arm über der Stuhllehne hinter sich, rauchte, sah Renker hinweg, über Renker hinweg an die Decke, als würde Renker ihn nicht die Mindesten interessieren. Wie bitte? Fragte Renker zurück. Den Musikproduzenten Delf Feininger, wiederholte der Mann. 3-4 Jahre, antwortete Renke irritiert, wusste selbst nicht genau, richtete sich auf. Aber was hat das damit zu tun, dass man mich hier wie einen Verbrecher, wo haben Sie ihn kennengelernt, fragte der Mann weiter. Bei Fernsehaufzeichnungen, sagte Renke, in Berlin. Aber ich möchte bitte endlich wissen, was Sie, wie lange, wurde unterbrochen, dauerte es, bis Sie das erste Mal mit Feininger in den Westen fuhren?
Ich?
1-2 Jahre, stotterte Renke. Würden Sie aber bitte endlich jetzt die Güte haben, wohin fuhren Sie das erste Mal gemeinsam, fragte der Mann geduldig, dämpfte seine Zigarette ab.
Was weiß denn ich,
fuhr Renke auf, ich kann mich nicht erinnern. Nach München, half der Mann Renke aus, sah mit vorgestrecktem Hals auf die Papiere vor sich, die Augen leicht zusammengekniffen.
Wie bitte?
Nach München. Er zündete sich eine neue Zigarette an. Sie fuhren damals zur Aufzeichnung, zur Sendung Müllers Lust.
Wenn Sie ohne dies alles wissen, rief Renke, wozu fragen Sie mich dann?
Fuhr damals noch jemand Dritter mit, wollte der Mann wissen.
Nein,
antwortete Renke. Auch Feiningers Frau nicht? Renke schüttelte den Kopf, lachte. Was sollten denn die bei den Aufzeichnungen? Außerdem sind die beiden geschieden. Der Mann suchte mit den Augen wieder das oberste Blatt für sich auf.
Nicht ganz 2 Monate später sind Sie mit Feininger nach Stuttgart gefahren. Wieder alleine?
Natürlich, sagte Renke. Bitte, was soll das Ganze? Der Mann hat das Blatt vom Stapel gehoben. Sie hielten sich 6 Tage im Westen auf. Im Februar des darauffolgenden Jahres fuhren sie mit Feininger nach Rosenheim. Wieder Sie und Feininger.
Na und? Rief Renke. Wir haben immer ordnungsgemäße Papiere gehabt.
Ich weiß, nickte der Mann.
Renke schlug mit der Hand auf den Tisch. Wer gibt Ihnen das Recht, mich hier festzuhalten?
Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich, sagte der Mann, ohne den Blick vom Zettel zu heben. Im ersten Jahr, fuhr er fort, das Blatt Papier vor dem Gesicht, waren Sie 3-mal mit Feininger im Westen.
Na und?
Zuckte Renke die Achseln. Der Mann beachtete ihn nicht. Im nächsten Jahr insgesamt 4-mal. Jedes Mal Sie beide. Das waren doch nicht alles Fernsehaufzeichnungen.
Natürlich nicht, fuhr ihn Renke an, wurde immer lauter. Besprechungen, Studiobesichtigung, was weiß denn ich?
Er hatte das Gefühl zu ersticken, sprang auf, knickte in den Knien leicht zusammen.
Sie haben mir nicht das Geringste vorzuwerfen.
Der Schließer packte Renke von hinten an die Schulter und drückte ihn auf den Stuhl zurück.
Lass deine Finger von mir, schrie ihn Renke an, schlug mit der Hand hinter sich ins Leere.
Der Mann gegenüber beachtete Renke nicht, suchte in dem Stapel von Papieren einige Seiten heraus, drehte eine davon herum, warf sie vor Renke auf den Tisch. Kennen Sie diese Frau? Renke beugte sich auf das Blatt. Das war das Brustbild einer Frau mit kurzem Haar, ungefähr 30, ausdrucksloses Gesicht.
Nie gesehen, schüttelte Renke den Kopf.
Und dieser Mann? Auf einem zweiten Bild der Mann mit Oberlippenbart.
Kenne ich nicht, sagte Renke.
Oder diese Frau? Ein drittes Blatt mit einer Fotogruppe, diesmal wie aus der Verbrecherkartei. Einmal von vorn, 2-mal von der Seite.
Ich kenne diese Frau nicht, sagte Renke ärgerlich.
Das ist Anna Siegel, lehnte sich der Mann zurück. Sie haben sie am, er suchte am ersten Zettel mit dem Finger, am 2. April zusammen mit Feininger über den Grenzübergang Hof illegal in den Westen gebracht. Leise Stimme, die Augen erstmals auf Renke gerichtet. Renke starrte ihn an, fühlte, wie sein Mund trocken wurde.
Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen, stotterte er. Noch nie.
Der Mann beugte sich vor, zog das Foto eines Mannes unter dem Bild der Frau hervor, klopfte mit dem Finger drauf.
Das ist, er las wieder den Zettel in seiner Hand,
Rainer heißt er, Rainer Wegeiner, 38 Jahre alt. Er wurde von Feininger und Ihnen angeblich am 16. Mai desselben Jahres über die Grenze gebracht.
Ist doch völlig aus der Luft gegriffen, keuchte Renker. Wer hat Ihnen diesen Unsinn verzapft?
Er spürte, wie sich sein Nacken verkrampfte.
Die junge Frau auf diesem ersten Foto, sagte der Mann, heißt Jutta Saiblinger. Sie sollen ihr am 30. Juni zur Flucht verholfen haben.
Erinnern Sie sich, 711?
Das ist nicht wahr, schrie Renke unvermittelt los. Ich habe sie nie gesehen, mein ganzes Leben nicht, die anderen auch nie.
Er fuchtelte mit der Hand über die Fotos. Wie sollen wir denn die über die Grenze gebracht haben?
Er stotterte, schnappte nach Luft.
In der Sakkotasche?
Nein, antwortete der Mann. Unter der ausgehöhlten hinteren Sitzbank.
Ist doch völlig absurd, schrie Renker, sprang auf, hörte sich hinter sich den Sessel zu Boden poltern.
Setzen Sie sich, schrie der Mann plötzlich an.
Nicht mit mir, rief Renker, so machen Sie mich nicht fertig, nicht mit diesen Methoden.
Er wurde vom Schließer nach hinten gerissen, schlug nach ihm, schrie auf, als ihm ein Arm auf den Rücken gedreht wurde, krümmte sich vor Schmerz, glitt mit ihm aus, schlug mit dem Hinterkopf am Boden auf, verlor das Bewusstsein. Jetzt kommt ein Kind mit ins Spiel, ein dreijähriger Knabe, heißt Harry. Mutter ist Yvonne, diese Blumenfrau, wie ich vorhin erzählt habe, aus Dresden, die junge Frau. Und Vater ist Harry, Vater ist Renker. Aber er erfährt dies erst nach seiner Freilassung aus Hohenschönhausen, trifft dieses Kind, ist offiziell der Onkel, bleibt es die ganze Zeit so, gibt nie zu, dass der Vater ist, bekommt aber eine starke Beziehung zu diesem Kind. Und dieser Bub ändert sein Weltbild sehr stark. Er bleibt aber immer, wie gesagt, der Onkel. Ich möchte Ihnen jetzt als letztes vorlesen die Szene der Flucht nach Österreich. Und zwar kurz davor. Stellen Sie sich vor, an der Grenze, noch in Ungarn, eine Bauernhof, ein konspirativer Bauernhof, zusammen organisiert mit dem österreichischen Fluchthelfer, steht in der Scheune dort ein riesiger Abschleppwagen und auf dem Abschleppwagen obendrauf aufgebockt das Wrack, das vorher zerstört wurde, um in den Kofferraum zu Flüchtende einzuschweißen. Kofferraum ist offen. Yvonne ist schon dort mit dem dreijährigen Harry. Renker kommt dazu und er hat sich offiziell Urlaub genommen. Und jetzt geht's los. Und ich werde jetzt dieses letzte Stück hier vorlesen, das ich Ihnen vorlesen möchte. Und da werde ich die Bibeltexte mitbringen, aber nicht selbst lesen. Ich habe eine ganz liebe Freundin gebeten, Frau Silvia Wendrock, zu mir zu kommen und diese Texte, nur die Bibelstellen, zu lesen, um eben diese Buchüberschreibung transparent zu machen. Und du liest jetzt kursiv und rot gedruckt.
Genau.
Okay.
Genau.
Renker stieg in das Auto, hatte Schwierigkeiten, die Beine nachzuziehen. Krümmte sich, schob den Rücken gegen die hintere Wand, den Kopf zwischen die Arme, füllte den Raum fast vollständig aus. Erheitert die Stimme des Fahrers neben dem Wrack. Wie sollte das gehen mit jemandem, der so groß ist wie ich? Meinetwegen, aber mit ihm? Es sind 2 Meter, ist doch lächerlich. Yvonne hatte die Laderampe von der Seite erklommen. Lassen Sie mich her. Kletterte zu Renker in den Kofferraum, versuchte ihren Körper vor ihm auf den Boden zu drücken. Renker spürte ihren hektischen Atem im Gesicht. Rück zurück, keuchte sie. Renker presste sich gegen das schwarz lackierte Blech. Ich kann nicht weiter. Das Bein dort drüber, klopfte sie ihm auf den Fuß. Das geht nicht, hörte Renker die Stimme des Mannes von oben. Dort läuft dann die Verstrebung, die den Deckel zuhält.
Denn ich war hungrig, wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen. Und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig. Und ihr habt mir zu trinken gegeben.
Yvonne kroch über Renker, drängte ihn vor, versuchte vergeblich, sich hinter ihm zu Boden zu pressen, wechselte fieberhaft abermals die Stellung, drehte sich um die eigene Achse. Renker hatte nicht viel Möglichkeit, sich zu bewegen, steckte zwischen den Blechwänden fest, hörte, wie Yvonne zu weinen begann.
Ich war fremd und ihr habt mich beherbergt. Ich war nackt. Und ihr habt mich bekleidet.
Harrys Stimme von unten. Mama. Yvonne gab auf, sprang aus dem Wagen, völlig aufgelöst.
Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.
Wie soll es denn jetzt weitergehen? Schrie Yvonne, ließ sich vom Anhänger fallen. Renker stellte sich aus der Öffnung, sah, wie Yvonne Harry an sich riss, laut schluchzend mit ihm auf und ab ging, kletterte schweigend vom Wagen, steckte sein Hemd in die Hose zurück, nahm sein Sakko von der Stange.
Dann werden die Gerechten ihm antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
Das war's dann. Der Traum von der großen Freiheit.
Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Wann ohne Gewand und haben dich bekleidet?
Dann gehe ich wieder, sagte Renke leise, zog sein Sakko an. Fährt mich jemand zurück?
Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und besuchten dich?
Nein, rief Harry, strampelte sich von Yvonne frei, rannte zu Renker, sprang an ihm hoch, klammerte sich an ihn.
Und der König wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Es gibt eine Möglichkeit, wandte sich einer der beiden Österreicher Renker zu. Ihre Frau und das Kind fahren heute wie ausgemacht und sie holen wir nächste Woche in der Mitte ungefähr. Wir müssen etwas Zeit verstreichen lassen und einen anderen Übergang wählen, ist sonst zu auffällig.
Dann wird der König auch zu denen zu seiner Linken sprechen. Hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist.
Yvonne ergriff Harry. Komm, versuchte das Kind von Renker zu lösen. Harry begann zu weinen, hielt sich an Renkers Hals fest. Raimund, kommt doch nach, beschwor ihn Yvonne. Harry klammerte sich fest, weinte laut. Der Fahrer half, Harrys Finger vom Sakko-Kragen loszureißen, und Yvonne schleppte das strampelte Kind zum Wagen, fiel dabei fast um. Harry schrie, trat um sich. In meiner Tasche ist eine Schachtel mit Tabletten, rief Yvonne den beiden Männern zu. Der Fahrer suchte nach der Tasche, brachte Yvonne ein Schächtelchen, während sein Kollege aus der Scheune gelaufen war, mit einem Glas Wasser zurückkam.
Ich war hungrig, wird der König zu denen zu seiner Linken sprechen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich war durstig, und ihr habt mir nicht zu trinken gereicht.
Yvonne versuchte, dem tobenden Buben eine der Tabletten in den Mund zu stecken, redete ohne Pause auf ihn ein. Harry wand sich, röchelte, spuckte die Tablette auf den Boden, warf dem Mann das Glas Wasserfass aus der Hand.
Ich war fremd und ihr habt mich nicht beherbergt, nackt und ihr habt mich nicht bekleidet.
Das ist sinnlos, erhob der Fahrer seine Stimme. Wenn er sich so aufregt, hält er über die Grenze nie still. Harry riss sich los, rannte auf Renker zu, umklammerte seine Beine.
Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht.
Wir fahren heute mit ihm, der Fahrer zeigte auf Renker und dem Kind. Er wandte sich Yvonne zu. Und nächste Woche mit ihnen. Einverstanden?
Dann werden auch Sie zur Antwort geben. Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig, fremd oder nackt gesehen und haben dir nicht gedient?
Yvonne starrte zu Boden, nickte schließlich wortlos, wandte sich ab. Wir machen jetzt was ganz Tolles, raunte Renker Harry zu. Er nahm ihn hoch, stemmte ihn von einer Seite auf den Abschleppwagen, kletterte nach, hob das Kind in den Kofferraum, stieg nach. Harry zitterte leicht, renkte sich den Hals nach seiner Mutter aus. Kommst du auch? Ängstliche Augen. Klar, sagte Yvonne aufgeregt von unten. Ganz bald.
Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient?
Renker bedeutete Yvonne, ihm die Tabletten, das Glas zu reichen, drückte eine aus der Folie, zeigte sie Harry, stieß ihm mit dem Ellbogen an, Augenzwinkern von Mann zu Mann. Heute darfst du ausnahmsweise eine richtige Tablette nehmen, wie die Großen. Hä? Und Harry schluckte. Yvonne war auf die schräge Plattform geklettert, tränenerstickte Stimme. Schau, wen ich für dich hab. Harry ergriff seinen alten Stoffaffen, gierig. Während Renke sich hinter ihm in den Kofferraum zwängte, drückte das fast felllose Stofftier an sich, das Harry Huhu nannte. Hey, grinste Renker mit gepresster Stimme, das hast du noch nie erlebt. Und Harry wandte sich ihm begeistert zu, kuschelte sich neben ihm auf den Boden des Kofferraums, kicherte. Plötzlich war es ja lustig. Erzählst du mir auch eine Geschichte? Was, jetzt? Bitte, sagte Harry, von einem Maulwurf.
Dann wird der Herr Ihnen antworten. Wahrlich, ich sage euch, was ihr nur einen dieser geringsten vorenthalten habt, das habt ihr mir vorenthalten. So werden diese in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben eingehen.
Meine Mutter holt euch ab, unterbrach Yvonne, konnte kaum sprechen, bemühte sich sichtlich fröhlich zu erscheinen, klammerte sich mit einer Hand an den Kofferraumrand, streichelte Harry zittrig mit der anderen, das Wasser lief ihr aus der Nase. Mama kommt gleich nach, ja? Vorsicht! Der Fahrer schloss langsam den Deckel, kreischend metallisches Geräusch in Renkers Rücken. Yvonne zog widerstrebend die Hände zurück, hätte sichtlich nochmals gewollt, ein allerletztes Mal spüren, festhalten, kleines Leben, zusammengerollt in verballtem schwarzem Blech. Achtung! Zuckte zurück, loslassen, presste die Hände vor den Mund. Renker spürte zwischen seinen Füßen die Bewegung einer am Innerdeckel angeschweißten Verstrebung, kaltmetallisch, machten den Raum noch enger. Yvonnes angestrengtes Lächeln, Tränen über ihre Hände, die abgeschundene Rückwand der Fahrerkabine hinter ihr waren das Letzte, was er sah. Da nur noch im schwachen Dämmerlicht, das durch den zu seinen Füßen geschnittenen Schlitz drang, die Konturen der Streben am Deckel hinter sich und über sich. Wieso kommt Mama nicht mit? Hörte er Harry beunruhigt. Ist doch viel zu eng hier, drückte ihn Renker an sich. Du hast doch gehört, sie kommt gleich nach. Rumoren in Renkers Rücken, einige Minuten des Zischen eines Schweißgeräts. Es wurde völlig dunkel. Huhu braucht sich nicht zu fürchten, hörte er Harry. Ich bin ja da. Schließlich starten, der Abschleppwagen fuhr an, dumpfes Rollen des Motors, Knacken des Getriebes. Renker hielt Harry umschlungen, streichelte ihn, konnte nach mehrmaligen kurzen Anhalten nur schlecht feststellen, ob es vorwärts oder rückwärts ging. Und Harry schwieg. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.